Draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Die Demokratie verteidigen. Aber gegen wen und mit welchen Mitteln? Darum geht es heute in meinem Gespräch mit einem der besten Kenner der Geschichte deutscher Protestbewegung, aber auch des deutschen Rechtsextremismus, Wolfgang Kraushaar. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf.
Sehr gern.
Ich habe mir für heute, für unser Gespräch, zwei Dinge ausgedacht. Zwei Themen macht man eigentlich nicht. Man macht ja eigentlich immer ein Gespräch über ein Thema, aber heute mal zwei, weil es mich so interessiert, was Sie zu beiden zu sagen haben. Und da machen wir so einen kleinen Schnitt, weil es nicht eben dasselbe ist. Das eine ist, dass ich Sie zunächst ein bisschen befragen möchte über die Entwicklung der Klimaprotestbewegung, gerade mit Ihrem langen Blick auf deutsche linke Protestbewegung. Was gibt es da an Radikalisierung möglicherweise? Wie ist das einzuschätzen? Das ist das eine Thema. Und dann machen wir eine kleine Pause, holen einmal Luft und schauen uns kommen auf Ihr großes neues Buch zu sprechen, Keine falsche Toleranz, in dem Sie eine lange Linie ziehen des deutschen Rechtsextremismus und Terrorismus bis heute mit eben Folgen zu dem, wie wir heute die Demokratie verteidigen, dann gegen rechts. Das ist sozusagen der Plan. Mhm. Mal gucken, wie wir es schaffen. Große Themen. Das erste Thema, es wird gegenwärtig viel diskutiert über Proteste von links, wird man sagen, also von Klimabewegung, muss man ja schon fast im Plural sagen, weil es da schon unterschiedliche Gruppen gibt. Also es gibt aufsehenerregende Protestaktionen, es gibt Demonstrationen, es gibt auch Gewalt und Gegengewalt, wie jetzt in Lützerath. Jetzt mit Ihrem langen historischen Blick, ist das ganz neu und aufregend und erschreckend oder ist das eigentlich ganz normal und gehört zu dieser Art von Protestbewegung?
Naja, das Thema Klima und zugespitzt Atomkraft hat uns inzwischen schon ein halbes Jahrhundert begleitet. Insofern ist vieles von dem, was sich im Laufe der letzten Monate oder das ganze letzte Jahr über abgespielt hat, nicht unbedingt neu. Andererseits aber verwandeln sich diese Dinge in einem nicht unerheblichen Maße. Und ich glaube, wir haben insofern eine neue Phase eingeschlagen, seit etwa 5 Jahren durch das Auftreten von Greta Thunberg.
Ist das wirklich so eine epochale Figur?
Das ist in der Tat, jedenfalls aus meiner Perspektive, ein einschneidendes Auftreten insofern gewesen, dass man sich zuvor nicht hätte vorstellen können, dass eine einzelne 15-jährige Schülerin in der Lage sein würde, ohne eine Gruppe, sich lediglich vor das schwedische Parlament in Stockholm zu setzen und etwas zu fordern, und zwar einen Schulstreik zunächst mal, um letztlich Mittel und Wege zum Stoppen dieser heillosen Klimaerwärmung einzuleiten, dass das ein Signal würde sein können, um eine weltweite Bewegung auszulösen. Das war unvorstellbar. Das ist geschehen. Denn Fridays for Future wäre ohne Greta Thunberg in dieser Form nicht entstanden. Vielleicht hätte sich irgendwas anderes gebildet, das weiß man nicht. Aber sie ist die zentrale Figur gewesen und sie ist auch das Gesicht gewesen. Und vieles wurde dann im Grunde genommen erörtert über ihre habituellen und persönlichen Merkmale. Auch das Phänomen des Autismus spielte da bei der Interpretation eine Rolle und vieles andere mehr. Aber es hat sich halt gezeigt, dass auf der einen Seite diese Bewegung in der Lage war, Millionen von jungen Leuten auf die Straßen und Plätze zu bringen und auch einen nicht unerheblichen Druck auf die Politik auszuüben. Also in der Bundesrepublik Deutschland ist das zum Beispiel so gewesen, dass allein im September 2019, bevor die Corona-Pandemie in Gang gekommen ist, 1,4 Millionen Menschen an einem einzigen Tag demonstriert und protestiert haben. Und das ist vergleichsweise viel. Und man hat einfach in diesen beiden Jahren 2018, 2019, Übergang 2020 gesehen, dass das doch sehr, sehr, also vom Volumen her, von der Quantität her, doch sehr große Ansammlungen gewesen sind. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Zusagen der Politik, sich zu beteiligen an der Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles, das auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris beschlossen worden war. Und da haben sich ja fast alle in den Vereinten Nationen, Vereinigten Staaten dran beteiligt, dass das nicht genügend respektiert worden ist und man heute schon sagen muss, dass es eher wahrscheinlich ist, dass dieses Ziel gerissen als erreicht werden wird. Und daraus wiederum, aus einer solchen Projektion, ist halt die Frage aufgeworfen worden, ob diese Fridays for Future-Bewegung mit ihren freitäglichen Demonstrationen weitermachen könne wie bisher oder ob es notwendig sei, sozusagen zugespitzte Aktionsformen in der Öffentlichkeit zur Markierung und zur Mobilisierung in Gang zu setzen. Und das ist geschehen.
Aber da will ich gerne nochmal zurückgehen, weil ich das so interessant finde. Ich selber habe so ein bisschen Zurückhaltung gehabt oder gepflegt in der Beschäftigung mit Greta Thunberg, weil ich auch sozusagen die Polemik gegen sie so nervig fand und jetzt gar nicht den Hype um sie. Es war ja weniger ein Personenkult, ehrlich gesagt, sondern eher so eine Art Solidarisierungsgefühl bei vielen jungen Leuten. Das hat es ja so auch noch vorher nicht gegeben. Die Protagonisten von der Anti-Atom-Bewegung waren ja alle viel, viel älter. Also sie haben ja richtig ein junges Mädchen, die eine Bewegung auslöst. So wie sie das beschreiben, finde ich total einleuchtend. Anfangs ja auch nicht ganz im Konsens, aber doch im Gespräch mit der etablierten Politik und dem Eindruck, man kann sozusagen im Druck-Gegendruck-Modus irgendwie gemeinsam was erzielen. Das finde ich erstmal eine sehr schöne Analyse, also richtig, nicht gerade eine Geschichte großer Männer, aber doch junger Mädchen. Nein, ist ja, so, irgendwie, da ist so ein Kairos gewesen. Ja. Und dann plötzlich kommt das an ein Ende und dann kommt eine neue Welle, identisch oder vielleicht auch nochmal so eine Konkurrenzbewegung innerhalb der Bewegung?
Ich sehe da keine Konkurrenzbewegung. Ich sehe zwei Phänomene nebeneinander. Auf der einen Seite die Selbstzweifel, die sich immer weiter ausgebreitet haben, der Fridays for Future-Bewegung. Nämlich, dass die bloßen Demonstrationen und Protestversammlungen nicht weiter zielführend sein könnten, um das zu erreichen mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und auf der anderen Seite kleinere Gruppierungen wie Ende Gelände oder jetzt die letzte Generation, die der Überzeugung waren von Anfang an, es müsse etwas geschehen, was, ich sag mal, die Notwendigkeit eines akuten, eines sofortigen Handelns deutlich macht. Und das hat ja zu ganz unterschiedlichen Reaktionen der Öffentlichkeit geführt. Also wir erleben ja, und das hat längst noch kein Ende gefunden, weil die letzte Generation mit ihren Klebeaktionen auf Straßen und Plätzen das ja weiterführt und auch bundesweit betreibt, dass wir eine Art von Existenzialisierung des Protests vor Augen haben.
Ich mit meinem Körper setze mich dafür ein.
Ja. Ja, und das ist etwas, was bereits bei Greta Thunberg angelegt gewesen ist. Die junge Schülerin Greta war von Anfang an beseelt von diesem existenziellen Moment. Das hat sie getragen. Das hat wiederum andere mit in gewisser Weise in Anführungszeichen gesetzt angesteckt. Sie fühlten sich dadurch besonders angesprochen von dieser unglaublichen Ernsthaftigkeit dieser Person und die ja dann etwas gemacht hat, was auch andere danach gemacht haben, nämlich die Wissenschaft für sich in Anspruch zu nehmen. Also die Gilde der Klimaforscherinnen und Klimaforscher, die genau diesen Weg eigentlich schon vorhergegeben hatten. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir es nicht allein nur bei jungen Leuten oder mit jungen Leuten zu tun hatten, die sich für dieses Ding eingesetzt haben, sondern dass das gleichzeitig auch neben der Absichtserklärung der Politik die Unterstützung von und den Expertisen der entsprechenden Experten aus der Wissenschaft besitzt.
Und ja auch eine weitgehend wohlwollende Berichterstattung in den Medien. Muss man von den rechten Rändern vielleicht mal abziehen, die da sozusagen vor allem polemisch drauf reagiert haben. Aber sozusagen in dem breiten Spektrum von öffentlicher Berichterstattung ist das ja doch sehr positiv alles beschrieben worden.
Nun, mit einer Ausnahme, wenn ich das kurz einfügen darf. Es hat anfangs zum Beispiel seitens der FDP, Christian Lindner, hat vehement jemanden wie Greta Thunberg angegriffen. Also in der politischen Landschaft ist das nicht anfangs nicht so akzeptiert worden, aber vor allen Dingen auch wegen des Problems, dass nämlich Schülerinnen und Schüler freitags dem Unterricht ferngeblieben sind, um zu demonstrieren. Das war sozusagen der Aufmacher für die Einwände dagegen. Aber das ist völlig verblasst und spielte dann später keine Rolle mehr. Und insofern haben Sie von Ihrer Gesamtbeurteilung natürlich recht. Es ist weitgehend akzeptiert worden von der Politik, wirklich von rechten Rändern wie der AfD und so weiter, mal abgesehen.
Nun stellt sich aber, also dazu nochmal zu Christian Lindner, der hat ja dann gesagt, das sollen die Profis machen mit dem Klimaschutz, genau. Und die Schülerinnen sollen mal zur Schule gehen. Ja. Ist ihm nicht so gut bekommen. Deshalb macht er solche Sprüche auch nicht mehr. Die andere Frage aber ist, ob wir jetzt nochmal in einer neuen Situation sind, gerade nach Lützerath, also nach richtig harten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei, sowas, wie man das aus den 70er Jahren noch kannte bei Anti-AKW und Friedensdemos. Haben Sie den Eindruck, dass es sozusagen die vielleicht auch beschriebene Radikalisierung von Teilen der Klimabewegung gibt und ob das eigentlich jetzt auch ein demokratietheoretisches Problem ist? Also das eine ist ja dieser existenzielle Zugang. Es muss jetzt etwas geschehen und deshalb stehe ich auf und ich setze meine Schulkarriere dafür auch sozusagen aufs Risiko, weil wir müssen jetzt was machen. So, die zweite Frage ist aber, wenn man tatsächlich etwas politisch bewegen will, dann leben wir in einer Demokratie und dann muss das irgendwie auch politisch verfahrensgetreu geschehen. Und da gibt es jetzt den Vorwurf, sozusagen durch diesen Alarmismus, den berechtigten Alarmismus der Klimabewegung, würden sozusagen diese demokratischen Spielregeln außer Kraft gesetzt werden. Ja. Sehen Sie das auch als einen berechtigten Einwand oder halten Sie das für Polemik?
Also man muss, glaube ich, zwischen zwei verschiedenen Bezugssphären unterscheiden. Das eine ist im politischen Alltagsgeschäft, dass jemand wie der CSU-Politiker Alexander Dobrindt auf die Idee gekommen ist, diese Klimabewegung, insbesondere die Aktivistinnen und Aktivisten, die bei der letzten Generation mitmachen, als Klima-RAF, als Klimaterroristen zu bezichtigen. Das ist natürlich Unsinn, weil sie versuchen das jedenfalls, soweit es diejenigen betrifft, die diese Klimaaktionen durchführen, gewaltfreie Aktionen umzusetzen. Dennoch gibt es ein entscheidendes Moment, das sie unterscheidet von einem Mahatma Gandhi oder einem Martin Luther King, von denen wäre niemand auf die Idee gekommen, sich anzukleben. Also die Tatsache, dass der eigene Körper mit einem Verkehrssystem fest verleimt wird und man die betreffende Person, ohne sie wirklich gravierend zu verletzen, nicht einfach entfernen kann. Das ist da ist es naheliegend, von der Implikation einer Nötigung zu sprechen. Also das drängt sich jedenfalls auf.
Im Unterschied zu Mutlang habe ich die Bilder Sitzstreik und dann Sitzblockade und dann gibt es ja eingespieltes Spiel, also eingespielte Übung, wie trägen wir die wieder raus, dass die dann zwar schwer sind, aber jetzt sich nicht verletzen und die Polizisten sie auch gut tragen können.
Das Stichwort Mutlang ist in diesem Zusammenhang unheimlich interessant und meines Erachtens auch von der perspektivischen Interpretation her. Diese mutlangen Proteste haben ja stattgefunden, um sich zu wenden gegen die Nachrüstung zu Beginn der 80er Jahre und damit, das war der Verdacht und die Befürchtung, den Ost-West-Konflikt weiter aufzuheizen und so weiter und so fort. Und in Mutlang ging es um eine Kaserne, wo Raketen stationiert waren mit atomaren Sprengköpfen. Das war nicht irgendwas, sondern das war ein wirklich heikler Punkt. Und an diesen Sitzblockaden haben sich Leute, Prominente, wie Heinrich Böll zum Beispiel, der Literaturnobelpreisträger, beteiligt und andere Prominente mehr. Sehr stark im Übrigen geprägt durch die evangelische Kirche. Also das muss man wirklich sagen, wenn man die berühmten, bekannten Gesichter dort aufzählen würde, würde einem das sozusagen als Sinngebungspotenzial dieser Protestaktion auffallen. Es gibt nun bemerkenswerterweise zu den mutlangen Aktionen von 1982-83 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil es sind nämlich sehr viele der Blockierer verurteilt worden zu Geldstrafen.
Wegen Nötigung, nicht?
Ja, wegen Nötigung. Zu Geldstrafen. Und das ging dann so weit, dass das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat. Und das war eine sehr bemerkenswerte Urteilsfindung. Dort hieß es sinngemäß in dem Urteil, solange es nicht um den Einsatz der Körperlichkeit gehen würde, sondern um die geistige Auseinandersetzung mit einem solch umstrittenen Thema wie der Stationierung von Raketen, solange müsse das geduldet werden. Ja, das heißt, wenn es nicht um eine offensive Form der Gewalteskalation gehen würde, sei das duldungsfähig. Und deshalb wurden diese Urteile, die da gesprochen worden waren, in der Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts revidiert. Und zwar waren das, was heißt, hunderte von Einzelurteilen. Ja, das war ein großer Maßstab. Wenn man das jetzt sozusagen diese Problematik überträgt und insbesondere die Ausrichtung des Bundesverfassungsgerichts auf die Blockierer der letzten Generation, die sich festkleben, da kommt dieses neue Moment, nämlich der Verknüpfung, der Verleimung des eigenen Körpers an einem Verkehrssystem zur Geltung. Und das wiederum würde den Schutz durch die alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht bekommen. Also wir sind da wirklich an einem Nervpunkt angekommen und das ist bislang in der öffentlichen Debatte noch gar nicht ausgefochten. Also ja, was bedeutet eigentlich das Mutlangen-Urteil für die Klimaaktivisten der letzten Generation im Zuge der Klima?
Das finde ich total interessant, weil eben an diesen Symbolhandlungen, das sind ja Symbolhandlungen, sind ja auch auf ihre Sichtbarkeit hin inszeniert, auch auf ihre körperliche Wirkung auf den Einzelnen, wie auch die auf die Gruppe hin inszeniert oder gestaltet, dass da jetzt irgendwie nicht nur so ein gradueller Unterschied ist, ich setze mich hin und stehe nicht auf, sondern ich klebe mich fest, dass das ein qualitativer Sprung ist, das finde ich richtig interessant.
Genau, und es gibt auch noch ein anderes Moment, was schwierig ist. Denn die letzte Generation, die ja aus einem Hungerstreik heraus entstanden ist im Jahre 2021 in der Schlussphase des damaligen Bundestagswahlkampfes, da sind ja auch Politiker aufgefordert worden, bis hin zu Olaf Scholz, dem jetzigen Bundeskanzler, der es zu dem Zeitpunkt noch nicht war, die Hungerstreikenden wegen des Klimas, wegen des 1,5-Grad-Ziels zu besuchen. Das haben einige auch gemacht, von den Grünen und so weiter. Also es gab sozusagen von der Identifikation her doch eine Überschneidung zwischen politisch Handeln auf der einen Seite und Protestieren auf der anderen Seite. Das muss man sagen. Es gibt sozusagen, da gibt es ein gemeinsames Fundamentum in re, was Politik und Protest auszeichnet. Das ist bemerkenswert. Im Unterschied zu früheren Phasen, was zum Beispiel den Konflikt um die Atomenergie anbetrifft, da war Helmut Schmidt als Bundeskanzler in den 70er Jahren ganz anders positioniert. Der wollte einfach, dass die Atomkraftwerke gebaut werden, weil er argumentiert hat, ansonsten gehen die Lichter aus und Arbeitsplätze gehen verloren. So etwas Ähnliches benutzt ja die gegenwärtige Bundesregierung ja überhaupt nicht als Gegenargument gegen die Forderung der Klimaschutz, sondern es sind eher sozusagen auf die Mittel und Wege bezogenen Argumente, die als Dissens dann beginnen zu greifen. Da gibt es einen Gesichtspunkt, der in der letzten Zeit stärker in den Vordergrund getreten ist, und zwar die Etablierung von sogenannten Bürgerräten. Das ist ein ganz schwergewichtiges Argument und ich sehe darin mehr noch als in den Aktionen vor Ort ein Moment, das wirklich riskant mir zu sein scheint.
Erzählen Sie noch mal kurz was zu diesen Bürgerrechten, denn darüber habe ich jetzt nicht viel gelesen, sondern nur so wahrgenommen, da soll sowas geben. Ich weiß gar nicht, wer die eingerichtet hat, wer die bestimmt hat, wer ihnen welche Befugnis gegeben hat.
Die gibt es ja noch nicht. Man muss erstens darauf verweisen, diese Ideen stammen alle von einer Organisation, die in Großbritannien existiert, die nämlich im Herbst 2018 in Great Britain gegründet worden ist und bei der auch Greta Thunberg sofort mitgemacht hat, nämlich Extinction Rebellion, die Rebellion gegen die Auslöschung. Und die haben im Horizont damit die gesamte Gattung. Also Menschheit und Gattung und Milliarden von Opfern und so weiter, die rechnen das alles hoch. Wenn bestimmte Tipping Points, Punkte sozusagen überwunden worden sind, dass man dann sozusagen es überhaupt nicht mehr regulieren würde können gesellschaftlich und dass man da verheerende Folgen dann zu gegenwärtigen haben würde. Und um dieses zu verhindern, hat Extinction Rebellion bereits seit 2018/19 begonnen, Bürgerräte zu propagieren. Und dieses Moment, dieses einer Aktions- oder Handlungsform, ist eher eine politische Form, ist jetzt von der letzten Generation und Teilen von Fridays for Future als Forderung übernommen worden. Das bedeutet Folgendes. Dass man mit einer solchen Einrichtung, das soll nämlich per Losverfahren die Mitglieder eines Bürgerrats ausgewählt werden und diese Bürgerräte sollen dann legitimiert sein, um bestimmte Handlungen der Exekutive aufdrängen zu können. Weil sie haben damit, behaupten sie, oder hätten damit die Legitimität der gesamten Öffentlichkeit. War etwas anderes als das, was die repräsentative Demokratie, die sich über Wahlen ja generiert, zur Verfügung haben.
Aber es ist auch keine Räterepublik, sozusagen keine sozialistischen Räte, keine Kaderorganisation.
Es ist keine Kaderorganisation, es hat aber große Ähnlichkeiten damit. Weil bei der Räterepublik und der Rätedemokratie besteht ja der entscheidende Gesichtspunkt auch darin, dass das autorisiert sei gegenüber der parlamentarischen Demokratie. Also man hat es bei der Rätedemokratie vor allen Dingen, ging um Arbeiterräte, dass die nämlich durch ihren sozusagen Zusammenhang und ihre Relevanz in der Produktionssphäre gegenüber den Vertretern des Kapitals dann demokratisch in der Lage sein, Forderungen einzubringen, die in der parlamentarischen Demokratie nicht oder nicht hinreichend eine Rolle spielen würden. Insofern hat das durchaus eine gewisse Ähnlichkeit. Für mich besteht der entscheidende Punkt darin und das entscheidende Risiko darin, dass man versuchen würde oder könnte mit Bürgerräten das Verhältnis zwischen Parlamenten und Exekutiven auszuhebeln und es nicht mehr rückkoppeln zu müssen an den parlamentarischen Raum, sondern man würde eine Größe daneben einrichten, deren Kontrolle unglaublich schwierig ist, also Losverfahren in der politischen Allgemeinheit bezogen auf Millionen von Bürgerinnen und Bürgern, ist einigermaßen schwierig, sich das vorstellen zu können, zumal unter den Voraussetzungen einer Digitalisierung und der Rolle von Social Media. Wir wissen ja, was da für Hassausbrüche möglich sind und wie schwer das überhaupt noch in der Öffentlichkeit zu korrigieren und zu steuern ist. Mit anderen Worten, wir haben hier einen möglichen Schritt vor Augen und ich gehe davon aus, dass das in nächster Zukunft weiter zunehmen wird, weil nämlich das Ende dieser Kleberaktion, das steht ja vor Augen, ja, das führt ja nicht unbedingt weiter, sondern da zerlegt sich die Öffentlichkeit mehr und mehr und Bürgerräte klingt irgendwie neutraler, klingt auch nicht irgendwie gewaltaffin, ist es auch zunächst mal nicht, aber es hat einen grundsätzlichen Gesichtspunkt, nämlich der Aushebelung der parlamentarischen, der repräsentativen Demokratie.
Das finde ich insofern interessant, weil man erstmal denken würde, das ist ja wie so viele andere Ideen, die so im Umlauf sind, mehr Beteiligung herbeizuführen neben den Parteien und den Parlamenten. Das bezieht sich meistens auf einzelne Themen, bei bestimmten Volksbefragungen zum Beispiel oder bei kommunalen Themen. Ja. So richtig funktioniert das nicht, aber ist die auf keinen Fall unsympathisch und auch nicht demokratiegefährdend. Bei dem Thema der Bürgerräte aber muss man ja auch bedenken, dass alles, was die bestimmen, oder tendenziell könnten die ja über alles bestimmen, weil Klima betrifft alles. Die sind ja nicht konzentriert auf ein Feld, sondern die könnten, wenn sie das ernst nehmen würden und etabliert würden, eigentlich jede Form von Politik an sich reißen, weil alles ist klimarelevant.
Ja. Also das ist sowieso das Problem im Umgang mit diesem überwältigenden Thema Klima. Das ist ein sogenanntes Hyperobjekt. Hyperobjekt heißt, es lässt sich nicht einfach einbetten in überschaubare Handlungszusammenhänge, sondern es durchdringt vor allen Dingen auf die über die Problematik der Energieversorgung. Fast alles, was wir heutzutage überhaupt noch managen, bewegen, organisieren, steuern, leiten und so weiter können. Das heißt, das ist enorm anspruchsvoll, dass, ich sag mal, von der ihm eigenen Systematik her analytisch zu erfassen und in Handlungs- und Regulierungsprozesse umzusetzen. Und ich glaube, dass das jetzt in der Delegation an Bürgerräte natürlich fast ein Unding von vornherein einem zu sein scheint. Denn es setzt ja voraus oder würde voraussetzen, dass ein unheimlich hohes Maß an Kompetenz vorhanden sein muss, um bestimmte Entscheidungen dort autoritativ verhängen zu wollen. Und ich halte das für einen ganz gefährlichen Weg, weil man da sozusagen an der Demokratie vorbei etwas meint, in einer Art von vermeintlicher direkter Demokratie etablieren zu können, was letztlich meines Erachtens zum Scheitern verurteilt ist.
Positiv oder empathisch betrachtet, jetzt nicht nur kritisch, muss man aber sagen, dass sich in dieser Idee doch manifestiert eine große Unzufriedenheit, ein tiefes Misstrauen gegenüber der normalen demokratischen Praxis, ein mangelndes Vertrauen, gerade der jüngeren Leute, dass sich das zentrale Thema politisch in irgendeiner Weise sinnvoll behandeln lässt. Also eher vielleicht ein Ausdruck auch von Verzweiflung und Misstrauen als jetzt gleich von Terrorismus.
Ja, ja. Das ist zweifelsohne richtig. Also der Zweifel an dem, was politisch machbar ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, ist sehr hoch. Und das vereint auch mit den rechtsnationalistischen Strömungen eine Art von Grunddilemma, nämlich diese Art von Skepsis und zum Teil auch Gegnerschaft gegenüber Einrichtungen, Institutionen der parlamentarischen Demokratie. Und das Ganze wird ja auch noch weiter übertragen dann auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Also wir haben ja, das ist auch ein Phänomen, das ist noch nicht so alt, eigentlich durch Pegida 2014, dann im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise, dann immer weiter ausgebreitet worden, nämlich die Verdächtigung von öffentlich-rechtlichen Medien und der Tagespresse und der Wochenpresse, dass sie manipulativ seien, dass sie das Volk manipulieren würden. Das hat sich enorm ausgeweitet und hat sich in einen Messenger-Dienst wie Telegram ein eigenes Aktionsfeld geradezu geschaffen. Und das spielt eine erhebliche Rolle bei der Beeinflussung von Protestbewegungen und all den Dingen, die dabei eine Rolle spielen.
Da sind wir hier schon beim zweiten Punkt, aber ich mache noch mal eine Frage, wollte ich hier noch mal stellen, um dieses erste Thema abzuschließen. Klimaproteste. Es gibt zumeist in polemischer Absicht von Gegnern der Klimabewegung, aber auch in der Theologie bei einigen Vertretern die Rede davon, dass das eine Form von Religion sei, geradezu mit apokalyptischen Zügen. Es gebe da sektenhafte Dynamiken. Sie haben vorhin beschrieben, wie die Friedensbewegung der 80er Jahre, die Atomkraftbewegung, ja nicht ganz unwesentlich auch von der evangelischen Kirche oder vom Protestantismus, das ist was anderes als Kirche, mitgeprägt gewesen ist. Ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser neuen Rede von der Klimareligion, weil ich aus so der Distanz nicht wahrnehme, dass es da tatsächlich religiöse Züge gibt. auch die Handlungsform, habe ich nicht den Eindruck, dass sie religiös sind. Ich habe eher den Eindruck, dass das so ein bisschen polemisch ist, um sie, um ihnen die Wissenschaftsnähe abzusprechen. Wie sehen Sie das? Sehen Sie dann doch irgendwie so religionsähnliche Formen? Interessiert also, den Theologen natürlich.
Also wenn ich ganz verkürzt ankündigen darf, ich sehe beides. Ah. Ich sehe zum ersten das polemische Potenzial der Rede von der Klimareligion, also da reagiere ich sofort misstrauisch und nehme das denjenigen, die das meinen propagieren, also kritisch propagieren zu können, einfach nicht ab. Also wir haben es nicht mit einer Klimareligion zu tun. Also das würde ich in Abrede stellen. Auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass man in Abrede stellen darf, dass es einen erheblichen Zufluss von religiös überzeugten Akteurinnen und Akteuren gibt, die vor allen Dingen aus dem Protestantismus kommen. Und dieses Phänomen haben wir vor Augen gehabt schon beim Ingangkommen der Querdenker. Die Querdenker als die größte Strömung der Klimaskeptiker, nicht Klima, sondern Corona. Ist wichtig.
Ja,
der Corona-Skeptiker bzw. Leugner lag ja in Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg ist eine bestimmte, da gibt es eine besondere Stärke des Pietismus zum Beispiel, spielte auch eine Rolle über jemanden wie Gudrun Enslin bei der Entstehung der RAF. Das alles ist mal von Soziologen 1979, 80 sehr genau untersucht worden, auch von Religionssoziologen, da war das schon mal ein Thema. Es spielte jetzt auch bei den ersten empirischen Untersuchungen bezüglich der Protestströmung gegen die Corona-Pandemie, genauer gesagt gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung, da spielte das eine nicht unerhebliche Rolle. Und ich denke, soweit ich das beurteilen kann, obwohl mir da noch keine wirklich größere Untersuchung vorliegt, was den Klimaaktivismus und die Nähe zum Protestantismus anbetrifft, dass es da eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit gibt. Also das wäre meine Vermutung. Davon gehe ich einfach aus, weil man kann einfach so bestimmte Züge von Protestformen unterscheiden. Ich will mal das im Vergleich versuchen, ein bisschen hervorzuheben und herauszustellen. Also bei der Protestwelle, das ist die größte, die es in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt gegeben hat, gegen den Nachrüstungsbeschluss der NATO von 1979 bis 1983. In dieser Phase hat es Millionen von Friedensbewegten gegeben und da spielten halt auch eigene Formen, nämlich Fasten für den Frieden zum Beispiel, spielte eine nicht unerhebliche Rolle. Und es war klar, dass das also auch sehr stark protestantisch durchwirkt war. Auf Kirchentagen hat man sich entsprechend da auch in Zeug gelegt und so weiter und so fort. Ich vermute, dass Ihnen das auch noch bekannt sein wird und Ihnen nicht ganz unbekannt jedenfalls vorkommen dürfte.
Ziemlich bekannt.
Ja. Ich denke, wenn man so etwas darauf anlegen würde, es zum Untersuchungsgegenstand im Kontext der Klimabewegung zu machen, dass man auf ähnliche Phänomene stoßen wird. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung. Was keine Vermutung ist, und da ist das ja partiell jedenfalls schon untersucht worden, nämlich im Zuge der Querdenkerbewegung, dass es dort einmal, das ist nicht dasselbe, aber es gibt halt einen relativ hohen Anteil von Esoterikern, Heilpraktikern, die dabei eine Rolle spielen, aber auch bestimmte Kirchenkreise, die dort auch mobilisiert haben und so weiter. Und das müsste halt genauer weiter untersucht werden, aber dazu gibt es bereits erste Aussagen.
Ja, das finde ich interessant, da bin ich gespannt. Das zieht sich natürlich, oder es würde sich einzeichnen lassen in eine lange, lange Linie. Man kann ja bis zu den protestantischen Missionsvereinen des 19. Jahrhunderts gehen, also die überhaupt erst erfunden haben, den Menschenrechtsaktivismus, Kampf gegen Sklaverei im 19. Jahrhundert und so weiter. Das müsste man dann auch nochmal gucken, was ist daran protestantisch, was ist daran evangelische Kirche. Da gibt es eine lange Spannung zwischen, oder alte Spannung zwischen einerseits einem nicht kirchlich protestantischen Engagement, das machen einfach Leute, die protestantisch geprägt
qua
sind.
Glauben
und zwar Milieu und Gruppe. Ja, und dann gibt es sozusagen die Institution Kirche, die sich dazu verhält. Mal nimmt sie es auf, integriert es, mal hält sie dagegen, mal distanziert sie sich davon. Ein altes Wechselspiel. Ich finde das nochmal interessant, weil ich jetzt nochmal prima facie ist, den einen hatte, dass die Klimabewegung zwar auch natürlich religiöse Züge hat, weil man muss schon ganz schön Druck haben und Überzeugungskraft in sich selbst gewonnen haben, um sich so einzusetzen. Ein normaler Agnostiker macht das nicht, ja. Der bleibt im Sessel sitzen. Aber auf der anderen Seite wirkte es erstmal so von der Art, wie sie sich inszenieren, jetzt eben doch etwas säkularer als in den 80er Jahren, wo man immer dann mit der Gitarre We Shall Overcome gesungen hat. Aber jetzt machen wir mal einen Schnitt. Wir sind schon einen Schritt ja weiterhin zu dem, bei Corona-Protesten hatten wir es schon benannt. Atemholen, zweites Thema. Sie haben ein großes, umfangreiches Buch geschrieben über Rechtsterrorismus in Deutschland und die seine ganzen Hintergründe und Entwicklungsgeschichten und aber auch die gegenwärtige Gefährdung der Demokratie in Deutschland von rechts. Ich will mal frech gegenfragen, gibt es nicht auch legitime Protestmöglichkeiten von rechts? Also wir reden immer von Protestbewegungen von links und die finden wir manchmal ein bisschen steil, aber im Grunde eigentlich müssen wir das aushalten. Wenn sie von rechts kommen, reagieren wir, ich jedenfalls, dann unruhiger. Kann man nicht auch sagen, so solche Arten von Corona-Protesten kann man doof finden, kann man problematisch finden, aber muss eine Demokratie auch aushalten. Also gibt es auch legitimen Protest von rechts?
Natürlich, zweifelsohne. Also das würde ich nie abstreiten. Insofern ist ja auch ein Phänomen wie die Alternative für Deutschland, die ja vor kurzem ihren 10. Gründungstag begangen hat im Taunus, ein interessantes Phänomen, weil sie ja gestartet waren als eine eher rechtspopulistische Partei und sich mehr und mehr zu einer rechtsradikalen, aber nicht vollständig rechtsradikalen Partei entwickelt haben. Ich glaube, dass man aber zwei Sachen ganz scharf unterscheiden muss. Wir haben im Gegensatz zu den 70er und 80er Jahren heute keinerlei Form von Linksterrorismus vor Augen. Wir haben aber alle möglichen Schattierungen von Rechtsterrorismus.
Also jetzt auch so mal linke Gewalt bei Demonstrationen und so würden Sie noch nicht als Terrorismus beschreiben,
Das ist für einen großen Fehler. Also zum Beispiel gab es eine riesige Debatte im Anschluss an das G20-Treffen 2017 hier in Hamburg. Da kam eine ganze Reihe von Leuten an, aufgrund der Ausschreitungen im Schanzenviertel beispielsweise, dass das ja linksterroristisch sei. Nein, Terrorismus ist ein anderes Phänomen. Da muss man dann wirklich einen klaren Schnitt vollziehen und deutlich machen, dass auch eine in Aktionen freigesetzte Gewaltförmigkeit noch nicht unbedingt terroristischer Natur ist. Dazu gehört das Moment der Planung, ja. Dazu gehört das Moment einer punktuellen Freisetzung von Gewalt, die auch das Ziel hat, Personen mindestens zu verletzen und möglicherweise auch zu töten, umzubringen. Das ist etwas, was man denjenigen, die meinetwegen bei den Protesten gegen das G20-Treffen aufgetreten sind, nicht nachsagen kann. Und insofern gehe ich davon aus, und das wird auch dieses Urteil gestützt von allen Institutionen, die es als Sicherheitsbehörden gibt, also von den Ämtern für Verfassungsschutz, vom Bundesinnenministerium und so weiter und so fort. Wir haben keinen akuten Linksterrorismus, aber wir haben unterschiedliche Gruppierungen, bei denen man von einem akuten Verdacht des Rechtsterrorismus sprechen muss. Das eine sind die sogenannten Vereinten Patrioten gewesen. Mhm. Die hat man im April 2022 verhaftet. Die hatten vor, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen und damit dann mit dem Entführungsopfer die Bundesregierung zu erpressen und letztendlich zu putschen. Ein Umsturz des Staats und Gesellschafts und des Politiksystems herbeizuführen. Das ist zum Beispiel eine dieser Gruppierungen und eine andere ist die, die angeblich vom Verdacht her jedenfalls von dem Prinzen Reuß angeführt worden ist, die ja schon über ein Schattenkabinett verfügt haben. Und es ist sehr interessant zu sehen, wer alles damals liegt noch nicht so sehr lange zurück, nicht, am 7. Dezember 2022 bei der Großrazzia von 3000 Polizistinnen und Polizisten dann unter die Lupe und im Zweifelsfall, im Verdachtsfall dann auch festgenommen und Untersuchungshaft gebracht worden war, wer dort alles vertreten ist. Das sind halt ehemalige Offiziere der Bundeswehr, das ist jemand vom Landeskriminalamt Niedersachsen, das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, die als Richterin aktiv ist. Das sind wirklich von gehobeneren Berufswegen alle möglichen Repräsentanten mit dabei. Und wir werden sehen, was die Gerichtsverfahren in diesen Fällen ergeben werden. Der Prozess jedenfalls gegenüber den Vereinten Patrioten ist bereits für dieses Jahr angekündigt, nämlich vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Und der entscheidende Punkt bei diesen Leuten besteht ja darin, dass sie sich den Reichsbürgern zugehörig fühlen. Und die Reichsbürger sind gekennzeichnet von einer unglaublichen Affinität gegenüber Waffen. Also das ist sozusagen ein Gesetz des Handels von Reichsbürgern, dass sie sich mit Waffen ausstatten. Und sie haben noch einen anderen Gesichtspunkt, den man hervorheben muss. Die Verfassungsfeindlichkeit gehört zu ihrer DNA. Das ist keine Frage der Interpretation, sondern sie lehnen diese Republik, die Bundesrepublik, vollständig ab, weil sie behaupten, es habe keinen Friedensvertrag gegeben. Insofern gäbe es sozusagen keinen objektivierbaren Schnitt gegenüber dem Deutschen Reich und glauben, dass man sich entweder in das Dritte Reich oder noch weiter zurück in das Wilhelminische Reich zurückversetzen könne und glauben, eigene Pässe austeilen zu können, eigene Briefmarken, eigenes Geld und so weiter und so fort. Also wie in einer Art von Scheinstaat sich zu bewegen. Das Ganze hat natürlich alle möglichen Anlagen zu einer Spintisiererei, zu einem Wolkenkuckucksheim. Aber in dem Moment, wo sich diese Leute organisieren und Waffen aufnehmen und bereits die Kontakte haben zu Kasernen der Bundeswehr, die dann wiederum vorgenommen und verteilt werden für einen Putschfall und so weiter und so fort, da hört der Spaß dann auf.
Da will ich gerne mal zurückfragen, weil das mir in der Einschätzung so schwierig ist. Das eine ist, Sie haben das Wort Spintisiererei genannt, wenn man sich das mal anguckt oder in den Medien mal so anguckt, dann gibt es ja da mal lustige Filme bei Spiegel Online. Das sind Spinner, das sind verrückte Typen. Über die lacht man erstmal, nimmt sie nicht ernst. Auf der anderen Seite muss man sagen, Terroristen sind ja alle nicht so ganz dicht. Also wer macht sowas? Also die bloße Tatsache, dass jemand durchgeknallt ist, heißt ja noch nicht, dass er harmlos ist, sondern das kann ja gerade extra damit zusammenhängen, dass das eine dann zum anderen führt und dann eben tatsächlich zu massiver Gewalt. Und das ist ja auch schon geschehen. Herr Lübcke, NSU, Hanau, also verschiedene, es gibt ja Vorfälle, die zeigen, dass das durchaus handlungsrelevant werden kann und dass eben diese verrückten Reichsbürger, die man da, dieser Prinz und die man da so festgenommen hat, dass da eben eine Gefahr darin bei ihnen sein kann. Das andere ist die Frage, funktioniert Terrorismus nicht, braucht nicht Terrorismus, wenn er wirklich relevant werden soll, irgendwie doch nochmal so eine Art Nährboden. Und das hat es natürlich im Linksextremismus ja lange gegeben. Die RAF hat viele Menschen um sich herum gehabt, die dann doch geholfen haben, weil man sich doch irgendwie zusammengefühlt, zugehörig gefühlt hat. Da ist meine Frage, ist sozusagen 10-15% AfD-Wählerschaft ein Zeichen dafür, dass es sozusagen einen gesellschaftlichen Humus gibt? Oder muss man nicht auch sagen, also bestimmte Formen, zum Beispiel rechtsradikaler Jugendkultur, haben sich doch ein bisschen verflüchtigt, sind schwächer geworden. Also wie schätzt man diese Gruppierung ein, von denen Sie gesprochen haben, die richtig eine terroristische Gefahr darstellen? Sind die isoliert oder haben die einen sozialen Echoraum?
Also sie haben definitiv einen sozialen Echoraum. Also man kann das anhand von Umfragen, die im letzten Jahr durchgeführt worden sind, erkennen. Es gibt eine Skepsis bis Feindschaft gegenüber oder Gegnerschaft gegenüber Einrichtung der parlamentarischen Demokratie in den neuen Bundesländern von etwa 46%, also fast die Hälfte. Mhm. Das ist erheblich. Und in den alten Bundesländern aber auch von etwa 28%. Also einmal fast die Hälfte und zum anderen mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Und die werden als repräsentativ angenommen und die spielen auch in der Beurteilung des Bundesinnenministeriums und der verschiedenen Sicherheitsbehörden eine maßgebliche Rolle, diese Einschätzungen und Untersuchungen. Also insofern die Frage nach dem Echoraum, die muss gestellt werden. Und ich glaube, sie ist insbesondere wichtig bei einer Partei wie der AfD, ohne dass sie nach wie vor, ich würde sie nicht einhellig als rechtsradikal oder rechtsextrem klassifizieren wollen.
Auch aber, nicht verbieten, wenn sie das
aber,
könnten.
Ja, aber in einem nicht unerheblichen Maße, also in meinem Buch habe ich das als Essentialisierungsdynamik versucht zu beschreiben. Also
nämlich
von Lucke ausgehend über Petri zu Herrn Meuthen und jetzt haben wir zwar mit Herrn Krupalla und Frau Weidel eine Doppelspitze, aber dahinter steckt eigentlich Björn Höcke nach der Einschätzung vieler Analytiker, die diese Szene beobachten. Das heißt, der Rechtsdrall ist vor allen Dingen vermittelt über jemanden wie Alexander Gauland, der ja im Grunde genommen als der Grand Seigneur der AfD aufgetreten ist und immer eine Art bürgerliches Moment vom Habitus her dort gespielt hat. In Wirklichkeit aber hat er alles getan, um diese Öffnung nach rechts ständig in ihrer Dynamik am Laufen zu halten, weil er sich damit eine Ausweitung der AfD versprochen hat. Und es ist ja nicht eingetreten in einen Effekt, den man eine Zeit lang angenommen oder vermutet hat, nämlich dass durch eine Radikalisierung die Akzeptanz der AfD in der Wählerschaft abnehmen würde. Es hat mal eine gewisse Delle gegeben, eine Zeit lang, aber momentan liegt sie im Schnitt bundesweit bei 15% und ist da sehr stabil. Und in einigen der neuen Bundesländer wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt sie bei knapp 30% und ist möglicherweise dazu in der Lage, die stärkste parteipolitische Kraft auf Landesebene zu bilden. Also das ist wirklich ein neues Potenzial und auch ein Gefährdungspotenzial. Insofern ist da natürlich auch ein Resonanzraum gegeben, ein Echoraum, der erheblich ist. Und ich denke, dass man unterscheiden muss natürlich zwischen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Man darf das nicht sozusagen auf derselben Ebene behandeln. Aber das Interessante besteht darin, dass es so etwas wie ein System kommunizierender Röhren gibt. Das ist etwas, wo man sehr neugierig wird. Und die Tatsache, dass dann bestimmte AfD-Leute halt auch in einer solchen Vereinigung wie der der Reichsbürger auftreten, scheint ja zumindest ein erstes Verdachtsmoment zu sein, dass da einen stärkeren Zufluss geben könnte. Und ich glaube, das muss man genau beobachten, weil wir sind da wirklich an einer Kippstelle, wo nämlich Demokratiefeindlichkeit dann auch umgesetzt wird in mögliche Organisationsstrukturen. Und da ist ein, wie ich finde, nicht neues Phänomen, aber ein altes Problem stärker zutage getreten. Auch heute hat es auf Spiegel Online ein Interview gegeben mit dem Leiter des Sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz, der davor gewarnt hat, dass die politische Mitte weiter bröseln und bröckeln würde. Denn das, was sich abzeichnet, ist, dass schon diejenigen, die demonstriert haben im Zuge der Corona-Leugner und Skeptiker, dass die zu einem erheblichen Maß aus der gesellschaftlichen Mitte stammten und nicht einfach von den Rändern her kamen. Das wäre eine Simplifizierung. Und was ich in dem Zusammenhang ja vorschlage, ist, dass man das Konzept des Extremismus auf den Prüfstand stellen muss. Und ich schlage vor, zurückzukehren zur Kategorie des Radikalismus. Spricht auch kein Mensch von Extremisierung, sondern man spricht von Radikalisierung.
In der Forscherszene wurde das Wort Radikalisierung so ein bisschen zurückgedrängt. Das ist mal aus der Mode geraten, hatte ich mir mal sagen lassen. Ja, aber Sie würden sagen, das ist,
und warum? Das halte ich für einen großen Fehler, das zu tun. Also wir haben es bei der Extremismuskonzeption mit einer statischen Konzeption zu tun und eine, die unterscheidet zwischen Rändern und der Mitte.
Ah, okay.
Bei Radikalisierung ist das nicht in derselben Weise der Fall. Also über den Begriff oder die Kategorie der Radikalisierung kann man die Dynamiken vor allen Dingen entwickeln und verfolgen. Also um das Beispiel von den Vereinten Patrioten aufzunehmen, die stammen vorwiegend aus der Corona-Leugner-Szene und haben sich dann in den Untergrund begeben. Also das ist ja interessant, und zwar alles Leute durchweg, also ältere 40, 50
Jahre. Akademiker.
Akademiker und auch jetzt nicht nur in den neuen Bundesländern, also im sogenannten Osten, sondern auch im Westen, also verteilt auf die ganze, auf verschiedene Bundesländer. Also bei den Vereinten Patrioten, es sind das 5 Bundesländer gewesen, die da betroffen waren, zum Teil aus dem Osten, zum Teil aber aus dem Westen. Und bei der Festnahmeaktion der Großrazzia vom 7. Dezember sind das 11 Bundesländer gewesen. Das heißt, das ist fast flächendeckend, also mit den Reichsbürgern und so weiter und der Zugehörigkeit und der Verdacht einer terroristischen Organisation anzugehören, fast repräsentativ verteilt gewesen über die gesamte Republik.
Also, dass man eben nicht mehr davon ausgeht, da gibt es eine stabile Mitte und wir verständigen uns untereinander und wir passen nur auf, dass links und rechts außen da nichts Schlimmes passiert, sondern es gibt Radikalisierung aus der Mitte selber heraus, die es eben auch verbietet. Das finde ich auch nochmal wichtig, es sozusagen immer den blöden Ossis in die Schuhe zu schieben, auch wenn es da natürlich in der Bevölkerung stärkere Demokratiefeindlichkeit gibt. Die Kader allerdings fast alle aus dem Westen kommen und jetzt einen Zustrom bekommen haben, einerseits durch Corona. Man kann das aber auch jetzt bei den Ukraine-Russland-Debatten mal so sehen. Da gibt es auch liebe, gute, alte evangelische Friedensfreunde, die plötzlich irgendwie sich radikalisieren als Vertreter von Mitte.
Ja, das ist ein Thema schon mal gewesen. In den 90er Jahren über die Mitte, den Extremismus der Mitte zu diskutieren. Das ist ja eine Formel gewesen von einem amerikanischen Soziologen namens Selmer Martin Lipset. Der hatte das in den 50er Jahren aufgebracht. Das und ist damals schon für einen Fehler gehalten, sozusagen nur die Ränder der Gesellschaft, also sozusagen die Marginalisierten, die Depravierten so ins Auge zu fassen, sondern dass man auch auf die Mitte selber eine Achtsamkeit, was die Wehrhaftigkeit der Demokratie anbetrifft, aufbringen müsse. Und das spielte auf einmal eine Rolle im Zuge dieser fremdenfeindlichen Welle, die es seit der deutschen Einigung gegeben hat, von 1990 bis zum Ende der 90er Jahre hinweg etwa. Und da hat es ja eine unglaubliche Serie von Brandstiftungen und Mordaktionen gegeben. Und dem sind ja an die 200 Menschen, also vorwiegend Flüchtlinge, zum Opfer gefallen.
Gibt es immer noch, die kommen aber meistens ja nur so unter vermischte Nachrichten, weil es so kleine Schwelbrände sind.
Ja. Interessanterweise hat es auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Anschläge gegeben auf Flüchtlingseinrichtungen, diesmal auch Flüchtlingseinrichtungen, denen Ukraine-Flüchtlinge untergebracht waren. Und wir haben jetzt vor kurzem auch erlebt, dass es eine Art von Blockadeversuch gegeben hat, einer Kreistagsversammlung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und dort hat man den Versuch unternommen, darüber abstimmen zu lassen, dass eine Flüchtlingseinrichtung in Upal, das ist ein kleines Nest, da eingerichtet werden könnte. Also da formiert sich jedenfalls ständig was. Und ich glaube, dass diese Dinge weiter uns begleiten werden, nach Einschätzung des Landesamtsvorsitzenden des sächsischen Verfassungsschutzes. Es sind das Dinge, die einfach sich fortsetzen. Im Grunde genommen mehr oder weniger ungebrochen. Die Anlässe sind ganz divers, ganz unterschiedlich. Ja, einmal die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, dann die Energieproblematik, dann die Inflation. Hauptsache, es gibt sozusagen ein Reservoir für Empörungsbereitschaft. Und da steigen die dann ein und dann formiert sich das. Und ich glaube, dass man da auch im Auge haben sollte, das ist erstmal gravierend stärker vorhanden in den neuen Bundesländern. Aber was Sie bereits angemerkt haben, diejenigen, die die Führungsrolle in diesen Gruppierungen spielen, kommen häufig, wenn nicht gar meistens, aus dem Westen. Das hat man schon beim Rechtsradikalismus der 90er Jahre gesehen. Also ein Christian Borch aus Hamburg, hat das mal als Goldgräberstimmung bezeichnet, dann, dass man auf einmal dann in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg dann auf einmal einen Zuwachs bekommen habe, und den man im Westen zuvor nur hätte träumen können. Die haben das sozusagen als Bewegungs- und Beeinflussungsareal wahrgenommen und haben das dementsprechend versucht zu gestalten in einer rechtsextremen Hinsicht.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und habe noch zwei Fragen. Die eine vielleicht ein bisschen kürzer, aber doch ein wichtiger Seitenblick. Wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz. Und ich selber schwanke so hin und her. Sind solche Phänomene spezifisch deutsch, weil wir das Dritte Reich hatten und so weiter? Oder sind sie doch allgemeiner, länderübergreifend? So ein Phänomen wie Radikalisierung der Mitte, würden Sie sagen, auch wenn Sie jetzt kein Schweiz-Experte sind, dass es so etwas auch in anderen Ländern wie Österreich, wie der Schweiz durchaus auch gibt?
Ja, ich glaube, dass es das durchaus auch gibt. Die Schweiz ist natürlich insofern ein Land aufgrund seiner Neutralität und der Nichtzugehörigkeit zur Europäischen Union und der geografischen zentralen Mittellage in Europa ein Land mit besonderen Spezifika. Das muss man einfach sagen. Aber aufgrund der Zugehörigkeit, der jedenfalls partiellen Zugehörigkeit zum deutschsprachigen Raum, natürlich auch beeinflussbar, leicht beeinflussbar durch Dinge, die, obwohl das in der Schweiz nicht besonders, als besonders gut angesagt ist, alles, was aus Deutschland kommt, wird eher skeptisch bis kritisch unter die Lupe genommen. Aber wir haben auch in der Schweiz nicht unerhebliche fremdenfeindliche und flüchtlingskritische Potenziale. Das muss man einfach in Rechnung stellen. Insofern gibt es auch dort Vorfälle, aber sie haben nicht das gleiche Ausmaß wie in der Bundesrepublik Deutschland.
Zum Schluss, Sie mobilisieren in Ihrem Buch, wo Sie wirklich diese ganze rechte Terrorgeschichte wirklich nochmal lange, lange zurückverfolgen und auch historisch herleiten. Das ist wahnsinnig interessant. Vieles hatte ich jetzt mir so noch nicht vor Augen geführt. Aber Sie mobilisieren dagegen eigentlich ein ganz altes Konzept, das schon fast ein bisschen angestaubt klang oder klingt, aber plötzlich wieder frisch und notwendig mit einer gewissen Dringlichkeit, nämlich das Konzept der wehrhaften Demokratie. Was meinen Sie damit?
Dieses Stichwort ist entscheidend gewesen im Parlamentarischen Rat, als man sich überlegt hat, wie die Nachkriegsrepublik aufgebaut werden solle und welche Verfassung sie bekommen solle. Damals ging man ja davon aus, dass es ein Provisorium sei, weil man konnte noch nicht über die Gesamtheit des deutschen Volkes zugreifen, denn es gab ja die deutsche Teilung mit zwei verschiedenen Staaten, die in der Entwicklung sich damals befanden und dann auch bald in der Form der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik Gestalt angenommen haben. Und die wehrhafte Demokratie war der entscheidende Punkt, der insbesondere von dem habilitierten Staatsrechtler Carlo Schmidt seitens der SPD eingebracht worden ist. Er war damals der Vorsitzende des Hauptausschusses im Parlamentarischen Rat, also diejenigen, die das wirklich sozusagen richtig ausgearbeitet haben und nicht einfach nur eine parteipolitische Stimme dort im Parlamentarischen Rat für sich beanspruchten. Und der Grundgedanke bestand darin, etwas zu vermeiden, was der Weimarer Republik das Genick gebrochen hat. Dass nämlich mit legalen Mitteln Verfassungsfeinde die Macht im Staat erobern können, um anschließend die Demokratie abzuschaffen. Das ist das, was sich ja am 30. Januar 1933 bei der sogenannten Machtergreifung der Nazis dann zugetragen hat, wobei man den Ausdruck Machtergreifung in der zeithistorischen Debatte auch mehrfach problematisiert hat.
Ja, war so ein Propagandaspruch, um Männlichkeit zu suggerieren.
Ja, weil da geht vor allen Dingen das Moment der Legalität unter. Und man spricht inzwischen von einem demokratischen Paradox. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Bezeichnung ist, um diese Schwierigkeit in der analytischen Erfassung dessen auf den Punkt zu bringen. Wir haben es einmal damit zu tun, dass im Unterschied zum Marsch auf die Feldherrnhalle vor inzwischen genau fast 100 Jahren, nämlich im Jahre 1923, die Nazis ja gescheitert waren und sie sich dann auf den parlamentarischen Weg begeben haben. Und der hat sie letztlich zu dem Ziel geführt, nämlich die Weimarer Republik abzuschaffen, sie zu ersetzen durch eine Diktatur. Und das, das ist der Gedanke gewesen für Carlo Schmitt und andere, nämlich ein Konzept in das Grundgesetz einzupflegen, das man als wehrhafte Demokratie bezeichnet, um Instrumente zur Verfügung zu haben, um sich gegen solche Strömungen zu erwehren und zu verhindern, dass das ein weiteres Mal geschieht. Und eines dieser Elemente ist das sogenannte Parteiverbot gewesen. Das ist ja ganz elementar bei einer Parteiendemokratie, Parteien sozusagen ins Abseits zu stellen, indem man sie verbietet. Das ist geschehen bereits 1952 durch das Verbot der Sozialistischen Reichspartei. Das war eine neofaschistische Partei. Und es ist geschehen 1956 durch das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD. Das war schon umstrittener, das durchzuführen, aber aufgrund dann der Tatsache, dass sie vor allen Dingen der SED und damit einem Vorbild des Sowjetkommunismus verfolgt war, letztendlich von der Mehrheit der Bevölkerung doch akzeptiert worden. Das sind Elemente in der Verteidigung einer Demokratie, die sich als wehrhaft versteht. Und jetzt haben wir seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges eine Renaissance derjenigen erlebt, die sich auf die Wehrhaftigkeit der Demokratie berufen, nämlich zunächst mal nach außen. Ja, um eine Mobilisierung des Militärs, der Bundeswehr, der NATO und so weiter zu erreichen, damit die Ukrainer vor allen Dingen im Bündnis mit den westlichen Mächten wehrhaft genug sind, um sich der Angriffe und Attacken von Putins Russland erwehren zu können. Aber gleichzeitig ist diese Renaissance auch auf den innenpolitischen Bereich übertragen worden und nicht ohne Grund wurde zum Beispiel die Großrazzia in manchen Kommentaren bezeichnet als ein Beweis dafür, dass die Demokratie ihre Wehrhaftigkeit gezeigt habe. Also man sieht, dass dieses Konzept, das altbacken zu sein scheint oder als altbacken daherkommt, man denkt ja an Trutzburgen oder sonst was, man hat bei der Wehrhaftigkeit, das ist doch wieder aktuell geworden. Und ich glaube, es ist gut, diese Instrumente sich genauer anzuschauen, ob sie effektiv sind, ob sie wirkungsmächtig sind. Aber ich habe momentan den Eindruck, dass sie in den Sicherheitsbehörden viel stärker angenommen sind und umzusetzen versucht werden, als in die Protestbewegung. In der Protestbewegung ist dieses selbstreflexive Moment von der Wehrhaftigkeit der Demokratie unterentwickelt gegenüber den Sicherheitsbehörden. Da ist es sehr viel stärker jetzt prononciert und akzentuiert.
Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Kraushaar. Wer das alles noch viel, viel besser und genauer und ausführlicher wissen will, der muss einfach Ihr Buch lesen, Ihr neues Buch, Keine falsche Toleranz, warum sich die Demokratie wieder stärker zur Wehr setzen muss. Und wenn man das durch hat, alle anderen Bücher von Ihnen sind einige, ich habe nicht alle, aber doch viele gelesen mit viel Gewinn. Und auch dieses Gespräch hat mir wieder viel zum Denken gegeben. Vielen Dank, lieber Herr Kraushaar.
Und ich danke Ihnen, lieber Herr Clausen, sehr für die Einladung zu diesem Gespräch, weil ich glaube, es gehört auch mit zur Erweiterung des Horizonts eines Autors, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen zu dürfen.
Vielen Dank. Gerne.